Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die SPD-Mitglieder haben sich für die GroKo entschieden. Die Mehrheit war deutlich und jetzt bleibt nach einem halben Jahr Pirouetten drehen alles beim Alten. Am Sonntag gab es den SPD-Mitgliederentscheid. Am Montag waren zwei Gäste bei uns. Rainer Arnold, der bis zum Herbst für die SPD im Bundestag saß, und Efi Seibert, unsere Berliner SWR-Korrespondentin, die den Aufstieg und den Fall von Martin Schulz hautnah miterlebt hat.
Da war ich dabei und das war wirklich ein echtes Erlebnis, als Martin Schulz zum allerersten Mal im Willy-Brandt-Haus auftauchte. Plötzlich aus dieser trauernden Partei, die immer um ihre damals noch schlechten 20% mittlerweile sind es ja weniger, trauerte. Und da stand er und plötzlich ging ein Ruck durch diese Partei und das war wirklich toll. Und danach sind eigentlich nur noch Fehler passiert. Dann hieß es erst, ja, jetzt ist er da, der große neue Mann, aber wir haben ja gar keine Ahnung, wofür der eigentlich steht. Der soll jetzt mal Inhalte liefern. Dann ist er erstmal zurückgetreten und hat gar nichts gesagt wegen des nordrhein-westfälischen Wahlkampfs. Und dann kam er sozusagen wochenweise mit neuen Programmpunkten, bis man hinterher vor lauter Papieren überhaupt nicht mehr wusste, was denn jetzt die Substanz des Ganzen ist. Also da sind viele kleine und viele große Fehler passiert.
Welche Erklärung gibt es aus Ihrer Sicht dafür, dass einer, der mit dem Nordkorea-Ergebnis von 100% gewählt wird, auf so eine brutale Art und Weise abstürzt?
Zum einen hat er selbst, glaube ich, überschätzt, was das heißt, hier in diesen Betrieb in Berlin reinzukommen. Dass, wenn man von Brüssel kommt, ist es hier echt ein Haifischbecken, glaube ich. Auch was die Presse betrifft, die ihn dann auch wirklich böse rangenommen hat. Und ich glaube auch, dass die SPD einfach Organisationsfehler auch gemacht haben. Da ging es ja wirklich munter drüber und runter.
Rainer Arnold, aus Ihrer Sicht, was waren die Hauptfehler, die die SPD-Wahlkampfzentrale im Zusammenhang mit Schulz gemacht hat?
Ja, es gibt viele Fehler. Der Wahlkampf war ohne Idee, ohne Inspiration. Die Themen wurden nicht aufgefächert und den Menschen erklärt, sondern es war eher ein Gemüsegarten. Man hat das Thema Europa, das wäre der Markenkern von Martin Schulz gewesen, überhaupt nicht sorgfältig bearbeitet, kann ich nicht nachvollziehen. Und das Willy-Brandt-Haus selbst ist organisatorisch nicht auf dem Stand, der notwendig wäre.
Und dann sind Sachen passiert, also zweimal ohne Not die Große Koalition kategorisch auszuschließen und dann zu sagen, ich gehe nie in ein Kabinett Merkel, um am Ende des Abends zu sagen, übrigens, ich möchte gerne Außenminister werden.
Am Wahlabend konnte ich das verstehen. Da durften wir kein Signal aussenden, wir wollen regieren. Nach dem Scheitern von Jamaika hätte es nur eine Auskunft geben dürfen. Schwierige Lage, man muss jeden Tag neu nachdenken, ja, und muss sich tastend voranbewegen. Das wäre die richtige Ansage gewesen.
Efi Seibert in Berlin, was wird aus Martin Schulz?
Der ist jetzt erstmal krank geschrieben. Das kann man ehrlich gesagt auch verstehen, dass er sich jetzt mal ein bisschen erholen muss nach diesem Achterbahnjahr von beliebtesten Politiker, vom Retter der SPD bis hin eben zum Niedergang, bis er überhaupt gar nichts mehr letzten Endes an Posten und an Aussichten hatte. Also der kuriert sich jetzt erstmal aus. Dann ist er qua Amt eigentlich nur noch normaler Bundestagsabgeordneter. Ob er das bleiben will oder ob er dann doch irgendwann noch einen anderen Job annehmen wird, das zeigt die Zukunft.
Hat er eine Perspektive in Brüssel?
Ach, es gibt immer Jobs in Brüssel. Die Frage ist, ob er da wieder hin will.
Ja, die Frage ist, was ihm dann alternativ in Deutschland bleibt.
Es gibt ja immer Stiftungen. Mann ist ja nicht so, dass er nichts könnte. Er ist ja nur dumm verkauft und auch dumm gelaufen und er hat auch selbst Fehler gemacht.
Am Montag hatten wir zwei Leute Gäste, den SPD-Politiker Rainer Arnold, der nach fast 20 Jahren Bundestag im Herbst aufgehört hat, und Efi Seibert, die sich in unserem SWR-Hauptstadtstudio in Berlin vor allem um die SPD kümmert. Also um die Partei, die sich jetzt in der neuen alten GroKo rund erneuern soll.
Das ist ein Spagat, aber ich finde sowieso dieses Wort Erneuerung, was jetzt wirklich automatisch von jedem nachgebetet wird. Ich glaube nicht, das ist etwas, was alle Parteien machen müssen, nicht nur die SPD. Die ganze Welt erneuert sich ständig, alle müssen sich erneuern. Das jetzt so als allselig machendes Dogma, wenn die SPD sich erneuert, dann ist alles wieder in Ordnung. Ich verstehe das nicht, wer das in die Welt gesetzt hat und warum alle dem so hinterherlaufen.
Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht erneuert und alles bleibt, wie es ist, dann geht es mit der SPD perspektivisch vermutlich noch weiter nach unten.
Ich glaube nicht, dass es heißt, sich nicht zu erneuern. Ich glaube bloß nicht, dass es das Allheilmittel ist. Natürlich muss man sich, und da schlafen alle Parteien, sich ganz schleunigst erneuern und zwar gucken, was passiert. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so in einem Zustand wie damals, als die Autos erfunden wurden und man sagte, ach ja, komm, die Pferdedroschen werden schon weiterfahren und so sind wir. Die ganze Welt verändert sich, die Digitalisierung schreitet voran. Den Busfahrer, den typischen, in Anführungszeichen, SPD-Wähler, den wird es vielleicht nicht mehr geben, weil die Autos und die Busse selber fahren. Da müsste die SPD ran und sich neue Berufsbilder und die zu schützen überlegen. Also natürlich muss man sich erneuern, bloß das so als seligmachendes Lösungsmittel dauernd vor sich herzutragen. Das meinte ich, das ist mir ein bisschen schleierhaft.
Alles klar. Rainer Arnold, ist ein Problem der SPD oder vielleicht sogar das Hauptproblem der SPD, dass die Partei nicht glaubhaft Missstände in diesem Land beklagen kann, wenn sie in 16 der letzten 19 Jahren Teil der Regierung war?
Natürlich ist es so, dass die Menschen dann sagen, ja, wenn das so ist und du hast ja recht, dass es nicht mehr gerecht zugeht in vielen Bereichen, was habt ihr getan? Und es ist dann schwieriger, wenn man regiert, als wenn man in Opposition ist, ganz eindeutig.
Aber dafür hat die Partei ja nie eine Antwort gefunden. Nehmen wir mal die Geschichte mit den Hartz-IV-Reformen oder auch der Person Gerhard Schröder. Da gibt es einen Teil, die sagen, ach, das war ein Fehler damals und mit Schröder, das ist auch nicht so witzig, wie es gerade läuft. Und die anderen sagen entweder nichts oder finden im Prinzip richtig, wie es gelaufen ist.
Nein, ich glaube, wir brauchen zwei Säulen. Eine ist, die sich perspektivisch mit den Problemen beschäftigt, die die Zukunft mit sich bringen wird in der veränderten Welt, Globalisierung, Digitalisierung, also sehr grundsätzlich mit politischen Zukunftsfragen auseinandersetzt, Nord-Süd. Das andere ist dann das pragmatische Regierungshandeln. Und da machen wir selbst immer wieder denselben Fehler. Wenn wir dann kleine Schritte erreichen, die aber wichtig sind, Politik besteht aus Schritten, die in die richtige Richtung gehen müssen. Wenn dann selbst Sozialdemokraten diese Schritte wieder kritisieren, da darf ich mich doch nicht wundern, dass der Wähler sagt, das kann ja nicht gut sein, wenn die selbst der Auffassung sind, es passt nicht. Wir müssen dann auf das Geleistete auch stolz sein, dürfen aber die langfristige politische Orientierung nicht so aus den Augen verlieren, wie das manchmal der Fall ist, wenn man regiert.
Kurz noch zum Schluss dieses Durchgangs. Sind Sie denn optimistisch, dass dieser Spagat in den kommenden 4 Jahren gelingen wird, Teil der Regierung zu sein und um das Wort Runderneuerung nicht zu gebrauchen, die eigene Partei ein bisschen aufzupolieren?
Ich weiß natürlich, dass das was Neues sein wird. Konflikte und gleichzeitig Gemeinsamkeit, das ist schwer zu erklären, weil manche Bürger auch einfach Ruhe in der Kiste wollen. Das können wir mit diesem Prinzip aber nicht bieten.
SWR 1, Leute der Woche.
Mit Ferdinand von Schirach, der lange als Strafverteidiger gearbeitet hat und der jetzt ein überaus erfolgreicher Autor und Schriftsteller ist. Seine Bücher sind allesamt Bestseller, die in der ganzen Welt verkauft werden und die auch schon oft verfilmt wurden. Jetzt ist ein Buch mit 9 Kurzgeschichten erschienen, Ferdinand von Schirach, über die Geschichte, die ihm am wichtigsten ist.
Vielleicht die letzte Geschichte, weil es auch die persönlichste ist, die ich geschrieben habe.
Vielleicht können Sie kurz schildern.
Das ist ein Ehepaar Freunde des Ich-Erzählers und dieses Ehepaar versteht sich irgendwann nicht mehr so gut und streitet sich und sie verlässt das Haus, um joggen zu gehen und das spielt in New York und wird im Central Park überfallen und stirbt bei diesem Überfall und der Ehemann er trägt die Schuld, die er glaubt, auf sich geladen zu haben, dass er sie nicht beschützt hat und sie nicht gehalten hat, nicht und tötet sich selbst.
Ist es eine wahre Geschichte?
Sie hat starke autobiografische Züge, ja.
Ja, was haben Sie davon dann erlebt?
Sie drehen die Frage nur um.
Ich komme nur darauf, weil Sie das Wort autobiografisch verwendet haben und das ließ diesen Schluss deswegen so zu.
Autobiografische Züge, sagte ich, um genau zu sein.
Ja, aber Sie wollen auch darüber, wie bei so vielem, nehme ich an, wenn es privat wird, nicht darüber sprechen.
Naja, es ist so, wissen Sie, ich schreibe die Bücher und Bücher sind immer etwas sehr Privates, weil man sich ja sozusagen offenbart in Büchern und weil sie immer viel Persönliches enthalten, wenn sie wahrhaftig sind. Aber mein privates Leben ist für die Öffentlichkeit vollkommen uninteressant. Ich bin Anwalt und Schriftsteller und ich mein Leben sieht nicht so viel anders aus wie ihr Leben. Und ich finde mich als Person auch nicht so interessant, dass man da drüber reden muss.
Aber das sehen vermutlich viele Menschen und auch viele Leser ganz anders, die sagen, Mensch, wie der von Schirach lebt, das würde mich schon mal interessieren. Bekommen Sie solche Rückmeldungen? Sie sind ja auch viel unter Menschen unterwegs, auf Lesungen beispielsweise, auch am 12. April im Badischen Staatstheater in Karlsruhe.
Ja, also man bekommt solche Fragen, aber ich finde es trotzdem nicht besonders interessant. Interessant sind, wenn es schön, also mich würde es freuen, wenn meine Bücher als interessant gelten, aber als Person... Wissen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat das mal ganz gut definiert. Es gibt dann einen öffentlichen Bereich, einen privaten Bereich und einen intimen Bereich. Und wenn Sie den privaten oder den intimen Bereich eines Menschen der Öffentlichkeit öffnen, sind Sie ihn los. Also wenn ich einen Fotografen oder einen Journalisten in mein Wohnzimmer lasse oder ihm etwas von mir privat erzähle, dann darf er das verwerten und dann gehört es mir nicht mehr. Es ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum Menschen das dauernd tun. In Amerika ist es noch schlimmer inzwischen. Da dreht sich fast jede Fernsehshow nur noch um Celebrities. Und bei uns werden ja auch immer mehr Friseure, Köche oder Häusermakler zu Stars. Aber ich möchte mich davon fernhalten.
Ein Pilot muss eine Entscheidung treffen, die in jedem Fall schrecklich ist. Entweder er tut nichts und das entführte Flugzeug stürzt in die vollbesetzte Münchner Allianz Arena oder der Pilot schießt das Flugzeug mit 164 Menschen an Bord ab. Der Pilot entscheidet sich genau dafür und deshalb steht er jetzt vor Gericht. Verurteilung oder Freispruch, das ist die entscheidende Frage. Ferdinand von Schirach ist der Mann, der sich diese schreckliche Geschichte ausgedacht hat.
Ich bin der Ansicht, dass der Pilot verurteilt werden muss, denn letztlich geht es um eine Grundfrage des Rechts oder eine Grundfrage der Moral. Also wollen wir wenige unschuldige Menschen opfern, um viele Unschuldige zu retten, oder ist das Opfern von Unschuldigen in jedem Fall falsch? Das ist so die Kardinalfrage dieser Sache. Aber tatsächlich glaube ich, dass es überhaupt nicht so sehr darauf ankommt, wie die Abstimmung ausfällt, sondern dass wir uns über die Abstimmung unterhalten und dass wir uns überhaupt über diese Frage unterhalten. Denn die Diskussion darüber, wer wir sind und wie unser Staat funktioniert und welche Werte unser Staat hat, machen die Verfassung lebendig. Und dieses Lebendigsein der Verfassung kann in einem Theater passieren. Das ist das Interessante.
Auf Ihrer Internetseite gibt es ein Abstimmungsergebnis, was laufend aktualisiert wird. Jetzt liegt es bei mehr als 430.000 Schöffen. Und da hatten 61,5% für Freispruch plädiert. Ich hatte beim Zuschauen des Films den Eindruck, na, der Pilot ist jetzt auch einfach so sympathisch dargestellt. Wenn das ein anderer Typ gewesen wäre, hätten die Zuschauer vielleicht anders abgestimmt, oder?
Das kann gut sein. Der sah wirklich verdammt gut aus. Und Florian David Fitz ist so ein Tom Cruise-Typ in seiner Uniform. Und man findet ihn sehr sympathisch und mag ihn gerne. Aber das ist im Übrigen auch etwas, was es im täglichen Leben gibt. Es gibt sehr sympathische Angeklagte und sehr unsympathische Angeklagte. Und wenn beide das Gleiche tun, kann es durchaus sein, dass trotzdem unterschiedliche Urteile rauskommen. Wir sind Menschen, wir können uns dem nicht entziehen.
Hatten Sie es dadurch aber nicht schon zu sehr beeinflusst? Was meinen Sie im Nachhinein?
Ja, das lässt sich schwer sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass man sehr viel leichter den Piloten freispricht, auch wenn er unsympathisch wäre. Das liegt einfach daran, dass wenige zu opfern, um viele zu retten, im Grunde genommen dem gesunden Menschenverstand entspricht. Jeder würde das spontan tun. Und die andere Idee, dass wir sozusagen die Würde eines Menschen über sein Leben stellen, das ist eine sehr komplexe Idee, die in der Aufklärung entwickelt worden ist und die sehr viel Mut erfordert und auch viel Zeit, um darüber nachzudenken und bestimmt sehr viel schwieriger. Sie ist trotzdem richtig, aber mich überrascht das Ergebnis nicht sehr. Im Gegenteil, ich finde es ganz großartig, dass es immerhin 40% sind, die sich für die Würde eines Menschen entscheiden. Und man erlebt das in den Theaterstücken auch immer wieder, dass Leute reingehen und sagen, es ist ja vollkommen klar, der Pilot muss die Maschine abschießen. Und dann sehen sie das Stück und hören die Argumente der Staatsanwaltschaft und denken nach und kommen zu einem anderen Ergebnis. Und das ist wunderbar.
Philipp Koch war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, ein junger Filmemacher aus München, der gern die schwierigen Themen aufgreift. Koch hat den umstrittenen BR-Pornografie-Tatort Hardcore gedreht und heute Abend läuft sein Radio Bremen-Tatort, in dem ein alter Mann seine demenzkranke Frau tötet.
Das ist erstmal eines der dringendsten Probleme, Themen, so finde ich, politisch in den nächsten Jahren und auch für jetzt. Und das Drehbuch von der Katrin Bühlig, was wirklich ganz wunderbar war, hat sich einfach nicht gescheut davor, ganz tief in diese Welt einzutauchen, hinter verschlossenen Türen und die Überforderung von Menschen in der häuslichen Pflege wirklich schonungslos zu zeigen. Und das fand ich ganz toll, weil das sehr emotional ist, wirklich ein wachrüttelnder Film, ein wachrüttelndes Buch, der die Menschen zum Nachdenken anregen soll.
Wobei ja die Drehbuchautorin selbst gesagt hat, na, für einen Tatort ist das eigentlich kein Stoff. Warum haben Sie dennoch einen Tatort rausgemacht?
Ja, das Tolle am Tatort ist, dadurch, dass man so ein großes Publikum hat, kann man wirklich sehr viele Menschen aufmerksam machen darauf, sensibilisieren darauf. Und in einem anderen Format, wenn es dann einfach wesentlich, also wir reden hier wirklich von vielen Millionen Menschen weniger sehen, dann ist natürlich, sehen es weniger Menschen reden drüber und da kann sich auch dann natürlich weniger tun.
Das ist das Bremer Ermittlerteam, Sabine Postel und Oliver Mommsen. Wie packen Sie das jetzt in eine Krimi-Handlung, ohne vielleicht zu viel zu verraten?
Ja, also das wird natürlich am Sonntag dann jeder sehen. Das Spannende an dem Projekt, an dem Drehbuch ist, dass wir am Anfang so eine offene Täterführung haben. Also wir sehen tatsächlich am Anfang, bringt dieser Rentner seine Frau um in der Überforderung, weil sie seit Jahren schwer an Alzheimer erkrankt ist. Und wir wissen natürlich, dass er der Mörder ist. Und es geht darum, war es Mord oder eben nicht. Und es gibt dann später hinaus noch einen klassischen Mordfall, der dann weiter und tiefer auch in mafiöse Pflegebetrugsstrukturen eintaucht und entfaltet sich dann eigentlich sehr schön vom Persönlichen hin in einen politischen, gesellschaftlichen Kontext.
Was war denn gerade bei diesem schwierigen Thema die größte Herausforderung?
Also die größte Herausforderung regiemäßig auch für mich war einfach diese viele der Darsteller, die teilweise auch älter waren, in diese Extreme reinzuführen. Also von Mord und Totschlag und wirklich die Alzheimer-Geschichten, das geht wirklich auch dann den Zuschauer wirklich an die Nieren. Und für die Darsteller war diese Takes wieder und immer wieder machen müssen, natürlich wirklich eine riesige Herausforderung. So. Und die haben das aber ganz, ganz toll gemacht.
Das sind keine bekannten Schauspieler, die man darin sieht. Ist es Absicht?
Ja, es war mir sehr wichtig, da jetzt keine großen Stars zu besetzen, die sofort natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern wirklich mit Darstellern zu arbeiten, wo man sich nicht sozusagen um Image und oh, ich kenne den jetzt von da und da, so Gedanken, die beim Zuschauer dann oft irgendwie mitspielen.
Sonst sind es ja die bekannten Schauspieler, sind dann immer die Mörder, ne? Das ist dann auch schon
klar. Genau, und dann weiß man, das sollte nicht so sein hier.
Im toten Winkel, so heißt der Radio Bremen Tatort heute Abend, in dem es um Alter, um Demenz und um Tod geht. Der junge Filmemacher Philipp Koch ist der Regisseur und war deshalb am Freitag in Leute zu Gast bei Nicole Köster. Und in diesem Gespräch ging es dann auch um die vergleichsweise hohen Produktionskosten beim Tatort.
Also wenn man jetzt einen ganz kleinen Independent-Kinofilm hat, so, dann ist es natürlich weniger, dann ist man so im Mikrobudgetbereich, wo irgendwie dann Leute dann einfach nur auch aus Lust irgendwie an einem Projekt arbeiten. Da ist der Tatort schon besser aufgestellt, aber viel, viel, viel schwächer, budgetärmer als jetzt ein Kinofilm zum Beispiel. Also da wird wirklich so extrem einfach Sparmaßnahmen so gefahren, um einfach auch verantwortungsvoll mit den Rundfunkgebühren umzugehen.
Wie sehen denn solche Sparmaßnahmen aus?
Na, wir zum Beispiel in Bremen jetzt für den toten Winkel war eine sehr smarte Überlegung von Radio Bremen, und das machen die schon länger, dass die zwei Stücke, die im Jahr haben, gleichzeitig drehen. Das heißt sozusagen, ich habe jetzt letzten Herbst nicht nur den toten Winkel gedreht, sondern gleichzeitig dazu auch den nächsten, der jetzt im Herbst dann kommen wird. So. Und dadurch, dass man jetzt nicht zwei Drehtermine hat, sondern alles mit einem Team, mit denselben Schauspielern, mit denselben Kommissaren drehen konnte, sind natürlich unfassbar viel Kosten gespart.
Und gleichzeitig bedeutet den einen beenden und dann den anderen drehen?
Oder teils, teils. Also man will natürlich darauf hin, weil gerade in diesem Fall war das so, dass diese beiden Tatorte inhaltlich und formal extrem unterschiedlich sind. Das heißt, das Team dann echt gezwungen ist und auch die Schauspieler so komplett umzudenken von einem Drehtag auf den anderen. Das ist uns größtenteils ist es uns gelungen, aber es gab ein paar Drehtage, wo wir ein paar Szenen im Toten Winkel gedreht haben und dann ein paar Szenen aus dem nächsten Tatort. Und das ließ sich da nicht vermeiden.
Leidet darunter nicht die Qualität?
Nein. Wenn man wirklich ein gutes Team hat, die beide Bücher sehr genau kennen, die ihre Rolle sehr genau kennen, die einfach lang genug dabei sind und Profis sind, vor allem jetzt auch wie in dem Fall mit wahnsinnig viel Herzblut und Leidenschaft zu der Arbeit nachgegangen sind, war das kein Problem in dem Fall.
Wie ist es aus Amerika? Liest man so oft Sonderwünsche der Stars? Bei George Clooney soll es so gewesen sein, bei den Dreharbeiten zu Gravity wollte er neben seinem Wohnwagen, hatte sich vertraglich zusichern lassen, dass es noch einen eigenen Garten gibt, einen Basketballplatz und einen Swimmingpool. Welche Forderungen stellen Sabine Postel und Oliver Mommsen?
Tatsächlich nichts dergleichen, auch wenn ich das sehr lustig finde. Nein, die beiden, die wirklich wunderbar zu arbeiten waren, die waren wirklich sehr bescheiden und haben sich überhaupt nicht so dievenmäßig oder Star-Allüren-mäßig so aufgespielt. Also das war wirklich sehr angenehm. Ich kann mich tatsächlich nicht an irgendeinen verqueren Sonderwunsch erinnern, der hier mal aufkam. So, also höchstens irgendwie beim Catering, dass man mal irgendwie einen Tag mal was anderes hat als das oder irgendwie Salat. Vegan, vegetarisch oder so. Aber das ist bei anderen Teamleuten auch so. Also das ist überhaupt kein Problem gewesen hier.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Mit einer jungen Frau aus der Schweiz, die mit ihren 21 Jahren eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat. Als Autorin von Kochbüchern und als Foodbloggerin. Alles begann für Nadia Damasso zu Hause im Engadin, wo sie als junges Mädchen die Eltern bekocht hat.
Mir war es immer wichtig, ein Erlebnis drumherum zu kreieren. Ich habe dann wirklich das Menü an die Wand gehängt, Kerzen aufgestellt für meine Eltern, eine Flasche Wein aufgemacht. Und einfach aufgeräumt habe ich dann nicht. Das war dann nicht mein Job, jetzt schon.
Die bekocht wurden, mussten hinterher Ordnung schaffen.
Ich war ja noch so jung.
Okay.
Aber jetzt räume ich selbst
Ihre auf. Eltern, haben die Sie darin bestärkt, diesen Weg zu gehen? Oder haben die gesagt, hör zu, das ist ein schönes Hobby. Du machst jetzt erstmal Abitur und dann studierst du. Und dann sehen wir weiter.
Ich habe wirklich unglaublich tolle Eltern. Die haben mich immer bei all dem, was ich gemacht habe, unterstützt. Aber wenn sie gemerkt haben, dass die Nadia das will, dann haben sie mich immer total unterstützt. Klar sagt man, ja, Ausbildung hin und her, aber als sie dann gemerkt haben, ich habe meinen Weg gefunden, also ohne die Unterstützung meiner Eltern und meiner Schwester wäre ich auch nicht da, wo ich bin.
Gut, aber so ganz geradlinig war es ja zumindest von außen betrachtet nicht. Sie haben Schauspielschule angefangen, das auch ein Jahr oder anderthalb Jahre gemacht. Und es dann aufgegeben. Warum?
Ich wusste, dass ich mal was machen werde, was es noch nicht gibt, aber es wird Erfolg haben. Und das wussten meine Eltern irgendwo auch, dass ich irgendwie anders bin. Und so diesen Urinstinkt, den hatte ich immer irgendwie auch in mir und den haben sie auch gespürt. Und dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, das hätte ich jetzt vor 3 Jahren auch nicht gedacht. Aber ich wusste eigentlich, dass ich mich einfach auf mich verlassen muss. Und meine Eltern haben da auch meinem Urinstinkt eigentlich vertraut.
Aber warum ist das Schreiben von Kochbüchern oder das Bloggen in Sachen Kochen spannender und aufregender, als Schauspielerin auf die Bühne zu gehen?
Ich wollte was machen, was man in den Händen halten kann, was man den Leuten weitergeben kann, was man auch in 50 Jahren noch seinen Kindern zeigen kann. Und eigentlich geht es mir darum, wirklich um das Gemeinschaftliche, dass die Leute wieder zusammen an den Tisch kommen, gemeinsam kochen und essen und erleben und genießen.
Verstehe ich alles, erklärt aber immer noch nicht, warum Sie die Schauspielerei nicht weiterverfolgt haben.
Es war eine Filmschauspielschule, die hat auf alles vor der Kamera ausgebildet, sei es Moderation, Film, Fernsehen, was auch immer.
Okay.
Und das interessiert mich nach wie vor. Also, dass ich meine eigene Sendung haben wo ich dann ein bisschen entertaine, ein bisschen koche, weiß doch auch nicht, das wäre schon mein Ding so. Also ich bin schon ein Mensch, der steht gerne eigentlich vor der Kamera und im Mittelpunkt, aber nur dann, wenn ich weiß, ich habe was gut gemacht und ich kann voll und ganz dahinter stehen. Also ich habe sehr viel gelernt und eben das eine wäre ohne das andere auch nicht gegangen.
Was vor allem haben Sie gelernt?
Man lernt halt in der Schauspielschule, finde ich, ganz viel über sich selbst, so die Präsenz. Und das Deutsch, weil in der Schweiz, da könnte man auch anders.
Das mussten Sie lernen, weil eigentlich sind Sie ja genau mit diesem Schweizerdeutsch groß geworden.
Genau, ne? mit dem Schweizerdeutsch bin okay. ich aufgewachsen. Genau, ist ein bisschen anders, aber eben ich liebe Sprachen und wenn man sich da Mühe gibt und auch viel hören, viel lesen, dann kommt das schnell rein, denke ich.
Gerhard Seyfried kommt aus der linksalternativen Berliner Hausbesetzerszene und ist mit seinen Bullen-Comics Kult geworden. Der Berliner Tagesspiegel schrieb über ihn, er, Seyfried, sei für das linke Milieu ähnlich wichtig wie Loriot für das Bürgertum. Gerhard Seyfried war in dieser Woche SWR1-Leutegast von Nicole Köster.
Ich arbeite sehr viel, eigentlich den ganzen Tag lang und immer so lange wie ich kann. Aber im Laufe der Zeit hat es sich so entwickelt, dass ich komplizierte Sachen, zum Beispiel die Planung von einer Geschichte oder sowas, das mache ich alles vormittags. Wenn ich große perspektivische Anlagen von Städten mache, das teilweise verzwickt ist und am Lichttisch irgendwie mit 3-4 Fluchtpunkten gemacht werden muss, das mache ich vormittags, was ich nüchtern nenne. Das ist meine technische Zeit. Da kann ich auch noch nicht irgendwie weich zeichnen oder fantasievoll. Das entwickelt sich aber dann so ab mittags, kann sich auch verschieben. Aber am Nachmittag wird das alles flüssiger. Dann zeichne ich die eigentlichen Figuren und dann kriege ich schöne Ideen und sowas.
Es klingt so, als würden Sie erstmal etwas abarbeiten und sich dann das Vergnügen gönnen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Trifft das so ein bisschen zu?
Es ist beides Arbeit, aber man kann es ungefähr so einteilen. Und natürlich kiffig auch zum Arbeiten, weil es eben sehr gut ist zur Konzentration. Und
stimmt das, Sie seien in die Schweiz gezogen, weil da das Gras besser sei?
Das habe ich immer behauptet. Das ist nicht der eigentliche Grund, aber es stimmt. Als Schweiz haben wir ausgezeichnetes Gras. Gras gibt es eigentlich immer überall. Und es ist nie sehr schlecht.
Wie umgehen Sie da die Gesetze?
Indem ich es Ihnen nicht erzähle. Also jetzt.
Ja, steht die Polizei nachher vor der Tür, wer weiß. Aber das sind Sie gewohnt.
Ja, es kann. Ja, auch inzwischen ist das nicht mehr so. Aber früher habe ich ja sehr viel über die Polizei gemacht. Und da kam öfter mal Kontakt mit Polizeibeamten zustande, die gesagt haben, hast du denn noch so ein Plakat von damals, dieses mit den Berlin als Polizeihauptstadt oder solche Geschichten. Da war auch mal ein Kriminaler dabei, ein Junger, der sagt, der mir irgendwie eine Polizeitasse geschenkt hat, eine schöne Berlin. Und sagt, ich hätte ihn ja lieber was zum Rauchen mitgebracht, aber das habe ich mir jetzt doch nicht getraut.
Das hat er sich verkniffen.
Sowas kommt schon vor.
Sie haben eine Sammlung internationaler Polizeisterne. Auf welchen Polizeistern sind Sie da ganz besonders stolz?
Die waren nie sehr groß, aber das ist eigentlich ein Geheimnis. Sind wir noch online?
Ja.
Ja, okay, meinetwegen.
Packen Sie aus.
Nee, das geht alles auf eine Karikatur in Wo soll das alles enden zurück. Ich glaube, die stammt von 73 oder sowas, wo irgendeiner von uns in der Szene oder während einer Demo haben wir versucht, Mützen zu klauen, Polizeimützen oder Chakus, die es auch noch gab. Ja, haben den Polizeistern abgemacht da irgendwie. Und an die Wand gepinnt. Das ist eigentlich alles. Und daraus habe ich den Polizeisternsammler eben gemacht und habe das dann.
Das heißt, so vielen Polizisten haben Sie die Sterne gar nicht geklaut?
Nee, also ich hatte nie mehr als 3, um ehrlich zu sein.
Eins gehört. SWR 1.